Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Der Zusammenhang sind ja die Abschiedsreden von Jesus, die wir lesen können in komprimierter Form in den Kapiteln 14, 15, 16 und 17 des Johannesevangeliums. Ähnliche Abschiedsreden haben wir auch bei den Synoptikern zusammengestellt, aber Johannes fasst noch einmal das aus seiner Erinnerung zusammen, was Jesus ihnen als seine engsten Freunde, als seine Jünger anvertraut hat. Er offenbart sich ihnen als der er ist. Er zeigt ihnen sein Herz. Er verheißt ihnen den Heiligen Geist. Und er zeigt ihnen den Vater. Und am Anfang dieser Abschiedsreden, am Anfang dieses geistlichen Testamentes spricht er diese Worte. Und ich lese sie mal im Zusammenhang von Johannes 14, ab Vers 1 bis Vers 11. Und wer eine Bibel dabei hat oder sie sich in seinem Smartphone öffnen will oder wer sie auch auswendig kann, kann gerne mitlesen. Ich lese jetzt nicht nach den uns bekannten Versen und Worten von Martin Luther, sondern nach der Übersetzung das Buch, die ich vor einigen Jahren ja mal gemacht habe. Lasst euren Mut nicht sinken, setzt euer Vertrauen auf Gott und vertraut auch mir. Das Haus meines Vaters hat viele Wohnungen, das ist so, denn sonst hätte ich euch nicht gesagt, dass ich dorthin gehe und den Ort für euch vorbereite. Und wenn ich dorthin gehe und den Ort vorbereite, werde ich wiederkommen und euch bei mir aufnehmen. Denn da, wo ich bin, sollt ihr auch sein. Und wo ich hingehe, den Weg kennt ihr ja. Da sagte Thomas zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du unterwegs bist. Wie können wir da den Weg kennen? Jesus antwortete, ich selbst bin der Weg. Und auch die Wahrheit und das Leben. Nur durch mich findet ein Mensch zum Vater. Wenn ihr mich kennengelernt habt, dann kennt ihr auch meinen Vater. Und von jetzt ab kennt ihr ihn, denn ihr habt ihn ja gesehen. Da sagte Philippus zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, das reicht dann aus für uns. Da sagte Jesus zu ihm, so viel Zeit habe ich jetzt schon mit euch verbracht und du kennst mich immer noch nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat damit den Vater gesehen. Warum sagst du dann, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich ganz in der Wirklichkeit des Vaters lebe und dass der Vater ganz in mir lebt? Alle Worte, die ich euch sage, spreche ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der immer in mir wohnt, vollbringt seine Taten. Vertraut mir doch, dass ich im Vater lebe und der Vater in mir. Zumindest vertraut doch aufgrund der wunderbaren Taten, die ich getan habe. Die Bibel ist voll von Hinweisen auf den Weg. So wird dem Volk Israel im Rückblick auf ihre Zeit in der Wüste und ihre Befreiung aus Ägypten gesagt, denke an den ganzen Weg, den der Herr, dein Gott, dich geführt hat. Was war der Weg, den Gott dich geführt hat, o Israel? Was ist der Weg, den Gott dich geführt hat bis jetzt in deinem Leben? Denke darüber doch mal nach. Oder auch die Bitte im Psalm 68, Vers 11, weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Und das ist so ein inneres Leitmotto für meine Ansprache heute Morgen, weil ich glaube, dass das, was Jesus sagt in Johannes 14, wie eine Antwort auf diese Gebetsbitte ist. Zeige mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle oder dass ich lebe in deiner Wahrheit. Und da haben wir schon diese drei Stichworte aus diesem Jesuswort, den Weg, die Wahrheit und auch das Leben, in dem wir leben. Deswegen lade ich euch ein, mit mir einmal zusammen diesen Satz zu sagen. Ich sage ihn einmal vor und dann lade ich euch gemeinsam, ihn zu sprechen. Zeige mir, Herr, deinen Weg, dass ich lebe in deiner Wahrheit. Zeige mir, Herr, deinen Weg, dass ich lebe in deiner Wahrheit. Die ersten Christen wurden ja Menschen des Weges genannt. Und es zeigt, beim Christsein, bei der Jesus-Nachfolge geht es immer um eine Bewegung. Manchmal wird gesagt, es geht nicht um einen Standpunkt, als ob ein Standpunkt zu haben, was Schlechtes sei. Nein, es ist sehr gut und Gott ist auch unser Fels. Und darauf wollen wir feststehen. Und es stimmt auch, was Martin Luther gesagt hat, hier stehe ich nun, ich kann nicht anders. Gott helfe mir, es sei denn, dass ich durch Vernunftgründe, die nachvollziehbar sind, oder und durch das Wort der Heiligen Schrift überzeugt bin, kann ich nicht anders, als hier zu diesem geistlichen Urteil kommen. Also ich rede nicht gegen Standpunkte, so wie es manchmal gesagt wird. Aber heute ist die Betonung auf dem Weg. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich lebe in deiner Wahrheit. Es geht um eine Bewegung, und zwar möchte ich gerne unterscheiden zwischen einer äußeren Bewegung und einer inneren Bewegung. Und ich weiß manchmal nicht, ob die innere Bewegung nicht die schwerere ist als die äußere Bewegung. Die äußere Bewegung hast du heute Morgen vollzogen, indem du den Weg hierhin gemacht hast und gesagt hast, das ist für mich eine Priorität, in der Gemeinde zu sein. Ich will mit anderen Schwestern und Brüdern, die mit mir gemeinsam an Jesus glauben, zusammenkommen, auf sein Wort hören. Ich will Gott die Ehre geben in meinen Liedern. Ich will Anteil nehmen an den anderen. Ich will beten mit den anderen, für die anderen und gemeinsam für diese Welt beten. Das ist eine äußere Bewegung, die du gemacht hast. Und Christsein ist auch immer eine äußere Bewegung. Zum Beispiel zum Gottesdienst. So wie uns auch der Hebräerbrief ermahnt in Hebräer 10, Vers 25, lasst uns nicht verlassen unsere Versammlungen, wie etliche zu tun pflegen, sondern lasst uns dabei bleiben. Lasst uns bleiben in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Das ist die äußere Bewegung, zum Beispiel wenn du zur Taufe dich bewegst. Wir sind gerade mit einer jungen Frau aus einem nordafrikanischen Land im Gespräch, die dabei ist, sich zur Taufe hinzubewegen. Und da merken wir, das ist ein äußerer Weg und es ist ein innerer Weg. Und der innere Weg ist, glaube ich, der, der manchmal schwerer ist. Weil ich kann mich mit meinem Körper zu einem Gottesdienst zum Beispiel bewegen. Aber mich wirklich hinzubewegen innerlich zu dem anderen, der dort mit mir ist, wirklich diesen inneren Weg der geschwisterlichen Annahme des anderen zu gehen, das ist vielleicht schwerer. Also es geht um das, was ich tue, das ist der äußere Weg. Und es geht um das, was ich fühle und was ich denke, was ich in meinem Herzen nähre, das ist der innere Weg. Diese beiden Wege gehören zusammen, das spüren wir gerade in diesem Ringen um diese Taufe dieser jungen Frau. Wenn ich nur an meinem äußeren Weg, an meinem äußeren Wandel arbeite, dann kann ich vielleicht eine sehr gute christliche Fassade aufbauen. Ich mache alles richtig, ich weiß, wann ich aufstehen muss, wann ich die Augen schließen muss, welche Worte ich reden muss. Und das ist auch gut, weil auch Gewohnheiten und Rituale und Liturgien, das ist alles wichtig und hilfreich. Aber es geht um mehr als um den äußeren Weg. Es geht um den inneren Weg. Deswegen, wenn ich nur an meinem äußeren Weg und Wandel arbeite, alles richtig mache, äußerlich nett und freundlich bin, aber mein Herz ist voller Bitterkeit, voller Ablehnung, voller Verletztheit, vielleicht voller Angst, vielleicht auch voller Machtstreben oder Suchen nach Prestige, nach Ehre, nach Anerkennung, dann kommt das letztlich doch heraus. Das Innere setzt sich immer durch. Denn Jesus sagt es zu Recht, dass dessen, was das Herz voll ist, davon spricht dann auch der Mund. Der Mund fließt davon über. Und so ist dieser Jesusweg, dem wir als Christen gehen, zugleich ein äußerer Weg und ein innerer Weg. Es hat mit meinem Handeln, mit meinem Tagesablauf, mit meinem Wochenrhythmus zu tun. Es hat aber auch mit meinem Inneren zu tun, meinem Denken und Fühlen. Und wir spüren an solch einen, bei diesem Thema Weg sind wir immer bei der Frage, mache ich mich auf den Weg? Also bei der Anfangsfrage, bei der Entscheidungsfrage. Ich habe es schon öfters gesagt, als Jugendlicher gab es einen Zeitpunkt, da habe ich ganz genau gespürt, dass Jesus mich fragt, Roland, willst du den Weg mit mir gehen? Und es war mir ganz klar vor meinem inneren Auge, dass es im Grunde zwei Wege meines Lebens gibt. Den Weg der Selbstführung, wo ich mein eigener Boss bin, wo ich alles so mache, wie ich es gut und richtig finde, wo ich aus mir das Beste heraushole und so weit so strahle und so scheine, wie es irgendwie nur geht, aber letztlich bin ich der Chef meines Lebens. Und es gibt den anderen Weg, wo ich die Rechte über die Führung meines Lebens, die Regie meines Lebens, wie es damals der Jugendpastor mir sagte, an Jesus abgebe und sage, du hast die Regie. Und dieser zweite Weg ist der Weg der Hingabe, der Weg des Vertrauens, der Weg des Gehorsams, der Weg, wo Jesus der Bestimmende ist. Welchen Weg will ich gehen? Ganz grundsätzlich in meinem Leben. Viele haben von euch sicher diese Entscheidung schon längst getroffen, dass ihr gesagt habt, ja klar, gehe ich mit Jesus, ja klar. I have decided to follow Jesus, ja klar. Ja, das ist doch gar nicht mehr strittig. Roland, wieso redest du darüber? Aber ich glaube, dass das wahr ist, was Luther einmal gesagt hat, dass das Leben des Christen eine ständige Buße ist. Das heißt, eine ständige Entscheidung dafür, diesen Jesusweg zu gehen. Eine ständige, neue, innere Bewegung zu ihm hin, zu seinem Wort hin, zu seinem Willen hin. Im Kleinen und im Großen. Manchmal im Minutentakt. Jetzt will ich wirklich diesen Jesusweg gehen und nicht den anderen Weg, der mein Weg ist. Welchen Weg will ich gehen? Auch Jesus spricht ja von diesen zwei Wegen in der Bergpredigt. Er kennt das alles. Er sagt, da gibt es eine breite Tür und einen breiten Weg und da laufen viele auf diesem Weg und der ist sehr attraktiv. Und es gibt eine schmale, eine enge Tür und eine enge Pforte und da ist dann ein schmaler Weg und es sind wenige, die darauf gehen. Ich lese es mal auch wiederum in meiner Übersetzung. Sucht nicht den einfachen und bequemen Weg, sondern tretet durch die enge Tür ein. Es stimmt schon, es gibt ein sehr breites Tor, durch das man einfach hindurchschreiten kann. Und es gibt einen breiten Weg, der keine Widerstände bietet. Und doch führt er zum Verderben weit weg von Gott. Sehr viele Menschen haben dieses Tor gewählt und bewegen sich auf diesem breiten Weg. Doch die Tür ist eng und der Weg ist schmal, der zum wahren Leben führt. Wie wenige sind es, die ihn finden. Jetzt kann man das deterministisch hören, so als ob es festgelegt ist. Als ob so, wie manche sagen, Gott vorher sagt, du gehst den schmalen Weg und kommst in den Himmel und du gehst am breiten Weg, dazu bist du verurteilt. Nein, so ist es nicht. Sondern das Ganze ist ja eine Einladung. Es ist ein Ringen, es ist ein Werben, es ist ein Wachmachen, es ist ein Ruf zur Aufmerksamkeit, den Jesus hier macht. Deswegen sagt er direkt danach, und dann lese ich jetzt noch den Vers 15 von Matthäus 7 aus der Bergpredigt. Seid vorsichtig, denn falsche Propheten wollen euch verführen. Sie sehen äußerlich ganz harmlos aus wie Schäfchen auf der Weide, doch in Wirklichkeit sind sie lebensgefährlich. Sie sind wie Wölfe, die darauf lauern, ihre hilflosen Opfer zu zerreißen. Also die Frage des Weges und die Frage der Tür, die Frage der immer neuen Entscheidung, die Frage des inneren Weges und des äußeren Weges. Es gibt eine sehr frühe christliche Schrift, die ich euch, wenn ihr sie nicht kennt, zum Lesen empfehle. Ihr werdet sie finden im Internet. Sie heißt Didache oder Lehre der 12 Apostel, griechisch Didache. Und das ist so eine ganz frühe christliche Schrift, direkt nach der Zeit des Neuen Testamentes. Manche sagen, sie stammt aus dem Jahr 95. Das wäre also kurz nach dem Tod der letzten Apostel. Und manche sagen so 120, auf jeden Fall sehr, sehr früh, zweite Generation nach den Aposteln. Und dort wird gesprochen auch von diesen zwei Wegen. Da wird unterschieden zwischen einem Weg des Lebens und dem Weg des Todes. Und natürlich zieht dann auch diese Didache, das ist so eine Lehre für junge Christen. Also deswegen Didache heißt Lehre, ist eine Glaubenslehre für junge Christen. Die fängt direkt praktisch an. Und die sagt, es geht darum, dass du eine Entscheidung triffst, welchen Weg du gehst. Beide Wege haben ganz klare Konturen und Konsequenzen. Auf dem Weg des Lebens folgt man dem Beispiel von Jesus. Auf dem Weg des Todes lebt man im Gegensatz zu Gottes Willen und zu seinen Geboten. Und so geht's los. Zwei Wege gibt es, einen zum Leben und einen zum Tode. Also ich zitiere jetzt die Didache. Der Unterschied zwischen diesen beiden Wegen ist aber groß. Der Weg des Lebens ist dieser. Erstens, du sollst Gott lieben, der dich geschaffen hat. Zweitens, deinen Nächsten wie dich selbst. Und alles, was du von dem willst, dass man es dir nicht tue, das tue du auch keinem anderen. Also wir merken, und ich verkneife mir jetzt weiter über diese Didache zu sprechen. Ihr könnt das recherchieren und ich bin auch dabei, ein kleines Büchlein darüber zu schreiben, was wir von den frühen Christen lernen können. Es gibt auch auf dem Kanal Glauben, Denken, unserem YouTube-Kanal, den ich mit ein paar Freunden angefangen habe, gibt's auch von mir darüber einige Videos, die ihr finden könnt, was wir von den frühen Christen lernen können. Mein Punkt ist eigentlich hier, dass dieses Thema der Wahl des Weges, dass das ein sich durchziehendes Thema ist bei Jesus und bei den frühen Christen. Und dass es darum geht, auch im Äußeren den Jesusweg zu gehen. Zum Beispiel beim Weg des Todes heißt es dann, enthalte dich der Lüste des Fleisches und des Körpers, und es geht dann so weiter. Ich habe es mir hinten aufgeschrieben, wie gesagt, ich verkneife es mir jetzt. Aber es ist sehr, sehr spannend und es spricht interessanterweise auch in alle Fragen unserer Zeit massiv hinein. Und ich glaube, wir können auch in unserer Zeit wahnsinnig viel lernen von den Christen in den ersten 2, 3 Jahrhunderten, weil die in den gleichen Fragen stehen oder sehr ähnlichen Fragen in einer pluralen, religiös, multioptionalen und auch sehr immer antichristlichen Kultur sich als Christen, als Gemeinde, als Kirche bewähren zu müssen. Und das finde ich sehr spannend, was wir da lernen können. Also der Jesusweg fängt mit einer Entscheidung an. Mit dieser Entscheidung, eben diesen Weg zu gehen, durch die enge Tür zu gehen. Das heißt konkret für mich, wenn ich an diese Tür komme, dann ist die eng und die ist klein. Wenn du mal in Bethlehem in der Geburtskirche warst, wenn wir wieder Corona möglich vorbei ist und wir wieder dahin fahren können, empfehle ich dir das. Da muss man, um in diese Geburtskirche zu kommen, sich bücken. Ja, du kannst da auch einen Rucksack musst du ablegen, um da überhaupt durchzuklettern. Bisschen unbequem, vor allen Dingen, wenn man einen Rücken hat, so wie ich. Aber das ist eine Frage der Entscheidung, dass ich jetzt Dinge ablege, die eben durch diese Tür nicht passen. Zum Beispiel Macht oder das Streben nach Macht, das Streben nach Ehre, den Stolz, den ich habe, den Hochmut, den Neid, den ich gegenüber anderen habe, die Eifersucht, die Bitterkeit, den Hass, auch die Unreinheit und vieles mehr. Das sind Dinge, die passen nicht durch diese enge Tür, die Jesus heißt. Und deswegen fängt mein Weg mit Jesus grundsätzlich, aber auch immer neu im Alltag damit an, dass ich diese Dinge ablege. Jesus hat ja mal gesagt, ich bin die Tür, Johannes 10, Vers 9. Und das ist ja interessant, wie er in den Bildern wechselt bei diesen Ich-Bin-Worten. Wir haben ja schon viel gehört, dass das eine Explikation dessen ist, was im Alten Testament Gott als Selbstoffenbarung nennt. Ich bin der ich sein werde. Und jetzt kommt Jesus und sagt diese ganzen Ich-Bin-Worte als eine Antwort auf diese offene Frage, ja, wer bist du denn? Also wenn ich durch die Jesus-Tür gehe und wenn ich auf den Jesus-Weg gehe, dann stehe ich gleichzeitig vor ganz, ganz praktischen Fragen, und zwar äußeren und inneren Fragen. These 1 der 95 Thesen von Martin Luther, ich habe sie vorhin schon kurz erwähnt, als unser Herr und Meister Jesus Christus sagte, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, wollte er, dass das ganze Leben der Christen eine Buße sei. Also sprich, dass das ganze Leben der Christen eine Umkehr ist. Und so gehört ein Ja und ein Nein immer dazu, es ist immer beides angesagt. Ein Ja zum Jesusweg und ein Nein zu anderen Wegen. Ein Ja zur Jesustür und ein Nein zu anderen Türen. Ein Ja zu seinem Weg und da, wo es notwendig ist, auch ein Nein zu meinem Weg. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wir sehen, wie Jesus diese ganzen Bilder nimmt, um uns zu locken, um uns zu rufen, um uns zu warnen, um uns zu ermutigen, dass wir ganze Sache mit ihm machen, dass wir uns auf ihn einlassen. Und so offenbart er sich in der ganzen Fülle dieser Bildworte, die ja ganz tiefe Wahrheiten enthalten. Das sind nicht nur Bilder, das sind nicht nur Symbole, das sind nicht nur Worte, das ist nicht nur Schall und Rauch, da ist eine ganz tiefe Wirklichkeit drin, die bis in die Ewigkeit hineinreicht, bis zum Thron Gottes hinreicht. Diese Worte der Selbstoffenbarung Jesu als Tür, als Weg, das sind Wahrheiten, die verankert sind in der Ewigkeit, die wahrer und tiefer und realer sind, als wir uns das vorstellen können. Und so sagt er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Tür zum Leben. Ich bin der gute Hirte. Ich bin der wahre Weinstock. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin Alpha und Omega, Anfang und Ende, das Licht der Welt und manche mehr. In Jesus bündelt sich das alles. Er ist der Weg. Damit ist eigentlich gesagt, fast alles gesagt, und die Band hat auf mein kleines Zeichen auch schon reagiert, dass sie gleich noch schon übernehmen dürfen. Ich mache noch einen kleinen Nachsatz, bevor wir dann in die Anbetung gehen. Eigentlich ist ja jetzt genug gesagt. Eigentlich könnten wir jetzt stoppen und sagen, okay, alles klar, wir gehen den Jesusweg. Roland, du hast 20 Minuten auf uns eingeredet und das machen wir jetzt. Okay. Egal, ob was es bedeutet, egal, ob es schwer ist, egal, ob es leicht ist, ob es Anstrengungen bedeutet, Mühe, Misserfolg, vielleicht auch Missverständnis, Spott, Verleumdung, Übe, Nachrede, oder ob es bedeutet, super Erfahrungen, Wunderführungen, Versorgen, einen charismatischen Super-Explosion. Egal, so oder so. Wir gehen den Jesusweg. Übrigens, beides gehört zusammen. Ja, beides gehört zusammen. Wenn du den Jesusweg gehst, erlebst du beides. Und dann haben wir diese Zusage, wenn wir diesen Jesusweg gehen, wenn er unser Weg ist, wenn seine Worte, seine Taten, seine Liebe, seine Kraft, seine Vergebung, sein Sterben am Kreuz, seine Auferstehung, sein Geist unser Weg ist, dann kommen wir zum Vater, denn in ihm sehen wir den Vater, in ihm, in Jesus begegnen wir ihm. Das ist ja die Verheißung, die Jesus hier macht, und das ist, was den Philippus so begeistert. Er sagt, zeige uns den Vater, dann reicht uns das. Da sagt Jesus, Herr, ich bin der Vater. Nachsatz. Ich habe jetzt vor allen Dingen über den Weg geredet. Jesus sagt ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das sind eigentlich drei Predigten wert. Ich finde das super auf Lateinisch, via veritas vita, oder auf Italienisch, Giovanni, la via, la verità, la vita. Also dreimal das V, wunderbar. Der Weg, Jesus. Wenn ihr bleiben werdet an meinen Worten, seid ihr meine Jünger. Durch ihn kommen wir zum Vater. Und die Wahrheit, Gottes Wort, Gottes Wahrheit, Licht statt Finsternis, Wahrheit statt Täuschung. Der Jesusweg ist der wahre Weg. Der Jesusweg ist der Weg der Wahrheit. Er ist der verlässliche Weg. Die Jesuswahrheit, sie ist es, die wir glauben und wissen müssen. Da können wir lernen, wie wir wahr leben. Und diese Wahrheit, Gott sei Dank, ist wie ein Navi, dass man immer wieder sich neu ausrichten kann. Ich bin ein Mensch. Eine meiner vielen Schwächen ist, dass ich immer schlauer bin als unser Navi. Und dass das dann nicht der Fall war, merke ich erst zu spät. Aber so ist die Jesuswahrheit, wie ein Navi, das sich immer wieder neu einschaltet und sagt, hey, hier ist der richtige Weg. Und dann das Leben. Herr, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich lebe in deiner Wahrheit. Und ich will dir vertrauen, wir wollen dir vertrauen, auch in den Wegen, die wir nicht verstehen. Und da, wo wir den Weg nicht finden, Herr, da bist du der Weg und du nimmst uns an der Hand. Und dafür danken wir dir. Amen.